Abschnitt 2.4. Kurt Lewins Feldtheorie. Kurt Lewin kann als einer der Gründerväter der Motivations-, Sozial-, Organisations- und pädagogischen Psychologie gelten. So vielfältig und einflussreich waren seine Beiträge sowohl zu grundlagentheoretischen als auch zu angewandten Fragestellungen der Psychologie. Cartwright, der Herausgeber einer Sammlung von feldtheoretischen Schriften Lewins, beginnt sein Vorwort mit einem Ausdruck großer Hochachtung. When the intellectual history of the 20th century is written, Kurt Lewin will surely be counted as one of those few men whose work has changed fundamentally the course of social science in its most critical period of development. Im Folgenden werden wiederum jene Ausschnitte von Lewins Arbeiten zusammengetragen, die vor allem aus motivationspsychologischer Sicht interessant sind. Obwohl ein Zeitgenosse von Sigmund Freud und Clark Hull, repräsentiert Kurt Lewin, 1890 bis 1947, neben Psychoanalyse und Behaviorismus eine dritte sehr einflussreiche Strömung innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie, die Gestaltpsychologie. Anhänger der Gestalttheorie, insbesondere ihr Begründer Max Wertheimer sowie seine Kollegen Wolfgang Köhler, Kurt Kofka und Hertha Kopfermann, befassten sich mit Phänomenen der Wahrnehmung. Ausgangspunkt war eine Beobachtung Wertheimers, die unter dem Begriff des Phi-Phänomens in die Literatur einging. Leuchten zwei nahe beieinander liegende Lichtquellen in kurzer zeitlicher Abfolge auf, nimmt der Beobachter die Bewegung eines Lichtpunktes wahr und nicht das Aufblitzen von zwei voneinander unabhängigen Lichtpunkten. Der Eindruck von Bewegung ergibt sich also daraus, dass zwei im Wahrnehmungsfeld einzeln auftretende Ereignisse zu einem Wahrnehmungsganzen verschmelzen. Ein Lichtblitz wird also in Anwesenheit eines zweiten völlig anders wahrgenommen, als wenn er allein auftrete. Dabei vermag die objektive Beschreibung der beiden Einzelereignisse anhand räumlich-zeitlicher Merkmale den tatsächlichen Wahrnehmungseindruck nicht wiederzugeben. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, so die Gestaltpsychologen. In diesem Zusammenhang betonen Gestalttheoretiker die Wichtigkeit des Umfeldes, innerhalb dessen ein Wahrnehmungsinhalt erscheint. Lewin übertrug nun zentrale gestalttheoretische Überlegungen auf eine motivationspsychologische Verhaltensanalyse. Dies wird in folgendem Zitat, das seine berühmt gewordene Verhaltensformel enthält, deutlich. In general terms, behavior is a function of the person and of his environment. In this equation, the person and his environment have to be viewed as variables which are mutually dependent upon each other. In other words, to understand or to predict behavior, the person and his environment have to be considered as one constellation of interdependent factors. We call the totality of these factors the life space of that individual. Der so definierte Lebensraum repräsentiert nach Lewin die subjektiv wahrgenommene psychologische Realität der Person und nicht, wie die Analogie zum physikalischen Feldbegriff eventuell nahelegen könnte, die objektiv gegebenen physikalischen Umweltfaktoren. Beispielsweise wäre für einen Sportler nicht die objektiv messbare Höhe der Latte beim Hochsprung maßgeblich für die Frage, ob er den Sprung wagt, sondern allein seine subjektive Einschätzung der Schwierigkeit. Der wahrgenommene Lebensraum wird dabei von Merkmalen der Person, zum Beispiel Bedürfnisse, Absichten, und von handlungsrelevanten Aspekten der Umwelt, zum Beispiel bedürfnisbefriedigende Objekte, Handlungsgelegenheiten zur Realisierung einer Absicht, geprägt, die wechselseitig aufeinander bezogen sind und in ihrem Zusammenspiel erst Verhalten determinieren. Wichtig ist zu erwähnen, dass Lewin mit seiner Theorie einen Erklärungsansatz für jegliches menschliches Verhalten liefern möchte. Lewin verdeutlicht seine Überlegungen zu den verhaltenssteuernden Person- und Umweltfaktoren anhand eines sogenannten Personenmodells und eines Umweltmodells, die jeweils strukturelle und dynamische Komponenten aufweisen. Unterabschnitt 2.4.1: Das Personenmodell. In struktureller Hinsicht beschreibt das Personenmodell aktuelle Bedürfnisse und Handlungsabsichten, Intentionen, als abgegrenzte Bereiche, die in einer bestimmten räumlichen Nähe zueinander angeordnet gedacht werden. Je ähnlicher sich diese sind, desto näher liegen sie zueinander. Zum Beispiel die Intention, in seiner Freizeit einen bestimmten unterhaltsamen Roman zu lesen, ist der Intention, sich durch einen Kinobesuch zu entspannen, sehr verwandt. Der dynamische Aspekt des Personenmodells betrifft Levins Annahme, dass aktualisierte Bedürfnisse und Intentionen ein Spannungssystem entstehen lassen, das nach Spannungsabfuhr drängt. Eine besonders interessante Annahme Levins ist, dass das Bilden einer Intention oder, wie der Autor auch sagt, ein Vornahmeakt, zum Beispiel ich beabsichtige, diesen Roman zu lesen, ein Quasi-Bedürfnis entstehen lässt, das in seinen dynamischen Merkmalen echten Bedürfnissen, zum Beispiel Hunger, Durst, ähnlich ist, wie Levin in seiner programmatischen Publikation schreibt. Auch bei den Triebbedürfnissen, zum Beispiel beim Hunger, haben wir es mit einer inneren Spannung, einem gerichteten Druck zu tun, der auf gewisse Handlungen, die Befriedigungshandlungen, hindrängt. Einen derartigen Spannungszustand kann man durchaus im Alltag an sich beobachten. Er erscheint als das Erleben, unbedingt etwas erledigen und am liebsten gleich loslegen zu wollen, obwohl zunächst noch andere Dinge anstehen. Die Befriedigung eines Quasi-Bedürfnisses durch die Ausführung der intentionsrealisierenden Handlungen, zum Beispiel die Lektüre des Romans, führt schließlich zur Entspannung im betreffenden Teilbereich. Ist die Erledigung einer Intention nicht möglich, beispielsweise weil der Roman an einen Freund verliehen oder die Lesebrille nicht auffindbar ist, kann ein Spannungsausgleich aber auch dadurch erzielt werden, dass aufgrund der Durchlässigkeit der Grenzen zwischen benachbarten Teilbereichen die Spannung eines Quasi-Bedürfnisses, Romanlesen, in den benachbarten Bereich diffundiert und damit ein verwandtes Quasi-Bedürfnis, zur Entspannung ins Kino gehen, stärker wird. Auf empirische Studien zur Wirkung gespannter Systeme wird weiter unten eingegangen. Zunächst wollen wir Levins Überlegungen zu den umweltbezogenen Prozessen angesichts gespannter Systeme in der Person betrachten. Erst damit wird das Postulat des Zusammenwirkens von Person und Umwelt bei der Bestimmung von Verhalten eingelöst. Unterabschnitt 2.4.2 – Das Umweltmodell. Auch hier lassen sich wieder strukturelle und dynamische Aspekte unterscheiden. Die Struktur des Umweltmodells ergibt sich durch voneinander abgegrenzte Teilbereiche, die bestimmte für die Person relevante positive und negative Ereignisse und damit in Zusammenhang stehende Handlungsmöglichkeiten repräsentieren. Siehe Abbildung 2.2 im gedruckten Buch. Diese positiven bzw. negativen Ereignisse können den Charakter von Zielzuständen annehmen, die man durch bestimmte aufeinanderfolgende Handlungsschritte erreichen bzw. vermeiden kann. Im Buch dargestellt als benachbarte Bereiche, zum Beispiel A, B. Mit der Konzeption eines strukturierten Handlungsfeldes mit vielfältigen zielführenden Handlungsmöglichkeiten ist das Handeln flexibel. Die handelnde Person hat Voraussicht auf das, was sie erreichen oder vermeiden möchte, und sie orientiert sich an den aktuellen, oftmals sich verändernden Gegebenheiten in der Umwelt. Das Umweltmodell liefert aber mit Blick auf die dynamische Komponente noch einen zweiten, wichtigen gedanklichen Anstoß für die Verhaltensanalyse. Levin nimmt an, dass sich eine Person in ihrem Lebensraum anziehenden und abstoßenden Kräften gegenüber sieht. Levin beschreibt das so, dass wir uns zu manchen Dingen in unserer Umgebung hingezogen und von anderen abgestoßen fühlen, ähnlich wie sich Eisenfallspäne im Magnetfeld verhalten. Diese Kräfte, zum Beispiel K, A, Z, sind in Abbildung 2.2 im gedruckten Buch durch an der Person P ansetzende, zu plus Z hin, beziehungsweise von minus Z wegstrebende Pfeile angedeutet, im geometrischen Sinne interpretierbar als Vektoren. Sie entsprechen dem Aufforderungscharakter des Zielobjekts. Wodurch erhalten nun aber Zielfelder ihren Anziehungs- bzw. Abschreckungscharakter, also ihre positive bzw. negative Valenz? Einzig bei dieser Frage lassen sich Konzepte aus dem Personenmodell mit denen aus dem Umweltmodell direkt zueinander in Beziehung setzen. Nach Levin findet der Bedürfniszustand der Person, das gespannte System, seinen direkten Niederschlag in der Valenz für die Bedürfnisbefriedigung geeigneter Objekte oder Gelegenheiten. In den Worten Levins: Die Dinge, die Aufforderungscharaktere besitzen, sind direkte Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Die Valenz definiert Levin als eine Funktion der Bedürfnisspannung der Person und der Merkmale des Zielobjekts, was sich am folgenden Beispiel verdeutlichen lässt. Ein runzliger Apfel wird von den meisten als deutlich weniger schmackhaft als ein frischer, rotbackiger wahrgenommen, kann aber für einen Hungernden zu einer begehrten Köstlichkeit werden. Und ein weiteres, von Levin selbst in verschiedenen Schriften angeführtes Beispiel: Jemand beabsichtigt, einen wichtigen Brief einzuwerfen, Quasi-Bedürfnis. Dadurch erhalten Briefkästen in der Umgebung einen Aufforderungscharakter. Sie springen der Person beim Vorübergehen förmlich ins Auge. Ist der Brief abgeschickt, das System also entspannt, treten Briefkästen im Wahrnehmungsfeld wieder in den Hintergrund. Bislang haben wir versucht, einen kleinen Einblick in das theoretische Denken Kurt Lewins zu geben. Lewin war darüber hinaus ein überzeugter Empiriker. In dem berühmt gewordenen Experiment von Lewins Mitarbeiterin Bluma Zeigarnik 1927 wurde die Annahme eines bis zur Absichtserledigung gespannten Systems erstmals überprüft. Postuliert wurde, dass sich die Nachwirkung des Spannungszustands aufgrund eines Quasi-Bedürfnisses, Absicht, in spezifischen kognitiven Prozessen zeigt. Studie von Zeigarnik 1927. Den Versuchspersonen wurden nacheinander etwa 20 Aufgaben vorgelegt, zum Beispiel aus Knetmasse Figuren formen, einfache Rechnungen ausführen, aus Hölzchen ein Muster legen. Bei der Hälfte der Aufgaben wurden die Probanden unter einem Vorwand unterbrochen, die restlichen Aufgaben konnten also nicht zu Ende geführt werden. In einem nachfolgenden überraschenden freien Erinnerungstest zeigte sich, dass unerledigte Aufgaben doppelt so häufig erinnert wurden wie erledigte. Dieser Befund, der unter dem Namen Zeigarnik-Effekt in die Literatur eingegangen ist, konnte zwar in der Folge nicht immer repliziert werden, bildet aber den Ausgangspunkt einer Reihe an ausgefeilten neueren Experimenten zur Frage der kognitiven Repräsentation von Intentionen. Siehe Kapitel 9. Studie Ende. Lewins Analyse zielt auf die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, denen intentionsgeleitetes Verhalten unterliegt. Die Frage, nach welchen Inhalten Menschen eigentlich streben, blieb bei ihm offen. Der Ansatz von Henry Murray versucht, darauf eine Antwort zu geben.